Beide haben einen Traumjob. Sie sind Bühnen- und Kostümbildner, arbeiten überall auf der Welt und ihre Bandbreite ist ziemlich beeindruckend. Sie machen nicht nur große Oper, sondern auch Video und Theater. Hier ist der Volkswagen Group Culture Podcast. Mein Name ist Sandra Voss und wir begrüßen das Team, das in diesem Jahr für den visuellen Genuss der Tosca verantwortlich ist. Bühnenbild und Kostüme. Renate Martin, hallo.
Hallo.
Und Andreas Donhauser. Schön, dass Sie hier sind. Ist es jetzt so, dass der eine von Ihnen für die Kostüme oder die eine für die Kostüme und der andere für das Bühnenbild verantwortlich ist oder machen Sie alles gemeinsam im Team?
Ja, üblicherweise machen wir alles gemeinsam wenn die Arbeit sehr viel wird, dann gibt's Arbeitsteilungen. Und in diesem Fall waren wir ein bisschen mehr getrennt, weil die Arbeit doch ein großer Brocken war und wir uns mehr trennen mussten, als wir üblicherweise es wollen.
Sie arbeiten seit wann schon im Team zusammen?
Ich glaube 1990 haben wir unsere erste gemeinsame Arbeit gemacht und die Firma Don Martin Supersets gibt es seit 1997.
Sowas,
ja. Glaube ich.
Ja. Wer ist denn auf diesen genialen Namen gekommen?
Ich glaube, der Michael.
Nein, oder? Da gibt es zwei Komponenten. Das eine war, glaube ich, der Florian Flicker. Der hat gesagt, die Don Martins und der Michael Gawocka. Der Michael Gawocka sagte, ihr macht immer so Supersets und wir haben gefunden, großartig.
Supersets, ja. Das ist der eine Teil und Don Martin. Und Don Martin.
Aber das zusammengesetzt, das hat der Michael uns. Das hat uns der Michael, glaube ich, dann gemacht.
Ja, das kann gut sein.
Den Michael Sturmiger, Regisseur von Tosca dieses Jahr, den treffen wir ja auch noch und das ist auch zufälligerweise Ihr Ehemann. Sind Sie jetzt länger verheiratet, als Sie beiden zusammen im Team arbeiten oder?
Wir sind länger verheiratet, aber ich habe den Michael und den Andreas fast gleichzeitig kennengelernt. Also den Andreas habe ich auf der TU in Wien kennengelernt während des Architekturstudiums und ich glaube einen Monat davor habe ich den Michael kennengelernt. Also es sind Wegbegleiter, Lebenswegbegleiter sozusagen.
Vielleicht zwei davon, wie wunderbar. Ich meine, es gibt ja Ehepaare, die können tatsächlich noch nicht mal Tennis miteinander spielen, geschweige denn zusammenarbeiten. Lief das immer ganz oder läuft das immer? Es muss ja entspannt ablaufen, sonst würden Sie das nicht so lange machen, ne? Weil Sie ja auch als Gespann zusammen mit Ihrem Mann, Michael Sturminger, oft arbeiten.
Ich finde, es ist ein großer Vorteil, wenn man sowas hat. Also wo man eigentlich ein gemeinsames Interesse hat und wo nicht jeder in seine Arbeit geht und der eine vom anderen eigentlich gar nicht weiß, was der 8 Stunden am Tag macht. Und auch die Probleme, die so ein Beruf bringt, wie lange Arbeitszeiten und unregelmäßige, kann natürlich jemand, der den Beruf gut kennt, viel besser verstehen als jemand, der den Beruf nicht kennt.
Und der auch dabei ist.
Und es ist natürlich schon so, dass man auch das immer den Beruf auch immer wieder mal ausklammern muss, weil sonst kommt man überhaupt nicht mehr aus dem Arbeiten heraus und das muss man sich dann schon auch vornehmen. Aber im Prinzip ist ja das Leben die Arbeit.
Und wie kann man sich das jetzt, diese Arbeit, am Beispiel der Tosca, von Ihnen beiden vorstellen? Wie lang vorher fangen Sie an und wie sieht das dann aus?
Ja, Tosca haben wir eigentlich erst sehr spät erfahren, letzten Sommer. Und da waren wir noch mitten in den Jedermann-Vorbereitungen drinnen und wie Jedermann dann mehr oder weniger unseren Kopf verlassen hat, haben wir mit Tosca darüber zu denken begonnen und zu recherchieren dann auch. Und ja, wir beginnen mit Recherchearbeiten über die Geschichte, Historie, alte Aufführungen, die es gegeben hat und hören halt die Musik und lesen den Text.
Also es ist tatsächlich so wie bei, ich sage jetzt mal, Quentin Tarantino, der sich dann einen Haufen Filme nächtelang anguckt, bevor er seinen Film dann dreht. Gucken Sie Tosca-DVDs und lesen sich in die Libretti ein?
Na, da muss man sagen, das machen wir üblicherweise, schauen wir uns fremde Arbeiten oder wenn sie nicht zu historisch sind, schauen wir uns nicht vorher an, bevor wir nicht wissen, was wir selber tun.
Okay.
Also wir versuchen eigentlich aus dem Stoff und aus der Musik und aus dem Libretto das Bild zu entwickeln, was auch hier war, aber genau bei der Tosca, wo es so viele so viele Aufführungen gibt und das alles an einem Ort spielt und man eigentlich eh klar weiß, mehr oder weniger, was zu tun wäre, wollten wir schauen, haben wir schon sehr, sehr genau geschaut, was an interessanten Inszenierungen es gibt. Und dass wir das nicht so machen oder Teile davon vielleicht schon, also das war was Lernen draus. Und
ja, weil es halt bei der Tosca so stark auch eine Rezeptionsgeschichte gibt, weil es eine der meistgespieltesten Opern ist und es eben genau diese, das Libretto ist eigentlich, für uns war das wie ein Drehbuch zu lesen mit schon festgesetzten Locations, weil die drei Orte, in denen es eben spielt, das ist die Sant'Andrea della Valle, also die Kirche, und dann eben das Palazzo Farnese und die Engelsburg, sind einfach vorgegeben. Und das ist ganz selten in einem Opernlibretto, dass das so fixiert ist. Und auch, dass eine Oper eben so oft gespielt wird und dass sie auch zum Beispiel in der Staatsoper seit 60 Jahren in der gleichen, also im gleichen Bühnenbild läuft. Also das hat schon was, dass die Leute das auch gerne so sehen, wie sie es gewohnt sind. Und es ist auch so spannend, diese Geschichte, so dass man ja manchmal dann denkt, nein, man braucht es ja gar nicht anders. Es ist eh schon vorgeschrieben und man macht das eh nochmal, man braucht es gar nicht nochmal anders bebildern. Und deswegen haben wir uns in diesem Fall schon auch sehr viel angeschaut, wie Leute das gemacht haben. Und was wir überhaupt noch machen können, dass es interessant ist.
Ein Beitrag.
Dass wir einen Beitrag leisten können.
Zur Rezeptionsgeschichte.
Ja. Zur Rezeptionsgeschichte, genau.
Aber es ist schon schwieriger dann wahrscheinlich, eine Oper auszustatten, die es schon so oft gegeben hat und die auch so beliebt ist. Also wenn Sie jetzt eine Oper haben, die frisch auf dem Markt ist sozusagen.
Ja,
eine Uraufführung zum Beispiel.
Ja, genau.
Das haben wir ja öfters schon gemacht.
Ja. So wie I Hate Mozart.
Ja.
Das ist wahrscheinlich, da kann man sich ja austoben oder das, da
hat man. Ja, man schreibt auch so eine gewisse, man schreibt dann eine Form, gibt man vor. Das ist auch spannend natürlich.
Ja.
Wenn man das erste Mal bebildert, weil das natürlich eine, in der Rezeptionsgeschichte, in der zu kommenden, auch ein wichtiger Punkt ist, weil man das mehr oder weniger als erstes ausdefiniert. Wobei es ist auch spannend zu sehen, wie Arbeiten, die wir einmal gemacht haben, beim ersten Mal, dass die dann wieder aufgeführt werden und das auch immer spannend für uns auch ist, wenn man irgendwie sieht, wie andere das machen.
Ist es denn so, dass Sie, ich sage jetzt mal, Mini-Formate der Engelsburg entwerfen? Sie haben ja auch Architektur studiert.
Also es ist der Blick von der Engelsburg zum Dom. Also wir statten da jetzt gar nicht so viel. Die Engelsburg, also sie wird jetzt gar nicht so nachgebildet, aber es gibt sozusagen eine Videoprojektion von der Engelsburg auf dem Petersdom. Also das ist schon eine Übersetzung. Also wir bauen, es ist,
ja,
ich meine, wir haben auch ein bisschen was nachgebaut in anderen Bildern.
Also wir sind im Herbst nach Rom gefahren und haben uns einmal die Schauplätze angeschaut, also wo das spielt, Campo de Fiori, dann sind wir, dann hatten wir das Glück, dass wir dann in den Palazzo Farnese rein durften, da hat uns der französische Botschafter sein Büro geräumt und der ist auf einen Kaffee gegangen und wir durften 10 Minuten uns fotografieren, die Wände, die Fresken und da haben wir die 20 Minuten ausgedehnt, das, und es war sehr toll und spannend. Dann hatten wir noch einen relativ raschen Rundgang im Farnese, aber wir haben uns, also im Besonderen das Büro des Botschafters, das wir auch auserkoren hatten davor schon, dass das unser Büro Scarpia, also sein wird. Das haben wir halt ganz gut einmal abfotografiert, die Fresken, und die haben wir jetzt reproduziert und eine Umhüllung von den Säulen der Sant'Andrea della Valle Kirche. Also da haben wir die Stützen, die Säulen der Architektur übernommen und nachgebaut und die zur einen Hälfte mit dem Farnese bemalt und die Rückseite oder die Vorderseite mit der Kirche mehr oder weniger in einer abstrahierten Form bemalt. Aber die Formen der Säulen sind direkt aus der Sant'Andrea della Valle und dann, die bewegen sich dann auch und kommen in andere Positionen und bilden dann aus dem ersten Bild das zweite, also dem ersten Akt, den zweiten Akt. Und in dem Zuge waren wir dann Santa Maria della Valle natürlich und Engelsburg und haben überall Fotos gemacht und eben die Projektionen, die im Hintergrund laufen, die sind auch entstanden im Herbst in Rom.
Was für eine herrliche Arbeitsreise.
Ja, das war eine schöne Reise. Mhm. Aber immer kurz, ja.
Ja, es hat sehr gehetzt. Eine gute Synergie ergeben, weil wir haben auch gerade in Rimini gedreht, einen Film, und dann sind wir von Rimini nach Rom gefahren.
Das sind nur 3 Stunden.
Und davor hatten Sie den Jedermann, der ja auch in Rekordzeit entstanden ist, ausgestattet.
Ja, wir sind schnell.
Ja, und Sie machen sehr viel, oder? Machen Sie viel
Urlaub? Ja, im Moment. Also Urlaub machen wir so gut wie keinen, aber im Moment. Aber das.
Na, wir haben ein ganz strenges Jahr hinter uns, oder eineinhalb Jahre. Wir hatten wirklich 8 Produktionen in 14 Monaten und das ist nicht immer so. Das war heuer besonders und das kann auch.
Kann sich auch wieder schnell ändern.
Nein, es ist auch zu viel. Wir müssen auch Urlaub noch machen.
Ja. War für Sie beide immer klar, in welche Richtung das mal gehen soll?
Wir lernten uns kennen im ersten Jahr am Architekturstudium. Und sind dann beide, die Renate an die Bühnenbildklasse gewechselt, an der Hochschule für angewandte Kunst. Und ich war an der Hochschule für angewandte Kunst für Produktdesign in der Klasse dann zuständig. Und so hat die Renate über Bühnenbild dann für die ganzen jungen Filmregisseure und der Filmakademie Bühnen, also Ausstattungen gemacht und Bühnenbilder und irgendwann hat sie mich angerufen und gesagt, ich bräuchte Hilfe, hast du nicht Zeit und Lust, mir bei diesem Film zu helfen? Und ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir das noch einmal gemacht und dann ein zweites Mal und dann ein drittes Mal. Und dann, das ist jetzt schon seit 25 Jahren oder so.
Das ist über eine Hochzeit, der Supersets.
Ja, genau.
Gibt es auch eine Panne, wo Sie sagen, oh Gott, weißt du noch, das ist total schief gelaufen mit einem Bühnenbild?
Nein. Nee,
bei uns gibt es keine Panne. Ich wüsste jetzt nicht.
Nein, Gott sei Dank alles ganz gut.
Oder das irgendein Kostüm. Wie sehen dann die Kostüme von Tosca aus in diesem Jahr?
Ja, wir haben uns in unserer Konzeption, haben wir uns entschlossen, sie heutig zu machen. Und wir haben da auch ziemlich lange recherchiert und wir sind dann eben im Zuge dessen, wo wir da jetzt auch in Rom waren, haben wir ein Geschäft gefunden, das klerikale Kleidung herstellt. Und der Michi hat eigentlich jetzt großen Wert darauf gelegt, dass das alles sehr realistisch und nicht abstrakt ist. Und das ist eine ganz andere Art von Kostümarbeit, als wenn man sein abstraktes Kostüm auf die Bühne bringt oder ein überhöhtes. Und das ist nicht unbedingt leichter, weil man muss da sehr genau arbeiten. Und wir haben auch sozusagen für unsere Protagonisten eigentlich auch ein bisschen so Ikonen ausgewählt, also für Scarpia, der so in der grauen Flanellhose und dem dunkelblauen Blazer, und er hat auch eine Perücke mit weißen Haaren. Also er ist schon, wir haben uns schon orientiert auch an Machtmenschen, die es so gibt in der heutigen Welt, wo wir sozusagen auch dann, wo es Assoziationen geben kann, die nicht ganz eindeutig sind oder nicht unbedingt 1:1 sind, die aber was auslösen können. Und das ist vielleicht, das sind vielleicht so ein bisschen die Rädchen, wo wir so ein bisschen drehen können, um Tosca auch jetzt ein bisschen in unsere Gesellschaft ziehen zu können, ohne dem was überzustülpen, dass wir sagen, okay, wir spielen jetzt bei Erdogan in der Türkei oder diesen historischen Hintergrund, den es ja gibt bei Tosca, auf heute übertragen, das wollten wir eigentlich nicht, weil die Geschichte, das ist ja eigentlich auch nur der Hintergrund, aber die Geschichte zwischen diesen 3 Leuten oder das, was davor geht, das kann ja durchaus auch heute passieren.
Top aktuell, würde ich sagen.
Und es ist in Wahrheit auch top aktuell. Und daher haben wir uns entschieden, hier keine historischen Kostüme zu machen.
Und die Tosca, was trägt Tosca
Tosca ist eine moderne Frau von heute. Im ersten Akt trägt sie einen Mantel, eine Hose und eine Bluse. Und im zweiten Akt ist sie natürlich etwas klassischer angelegt. Sie hat wieder sich ein rotes Kleid. Das haben wir uns, da haben wir uns gedacht, ja, warum, ja, warum gegen den Strich? Weil sie, sie ist ja, also, sie gibt ein Konzert und üblicherweise, also, Dieven machen ihr Konzert im langen Kleid und das hat sie auch. Wunderschönes langes Kleid. Und zum Schluss, trägt sie dann, und das war irgendwie auch schönerweise eigentlich auch ein Input von Anne Hart heraus. Also wir haben da sehr schön gesprochen mit ihr über ihre Kostüme und zum Schluss, sie hat es schon so oft gesungen und in den verschiedensten Kleidern und ich weiß, und in verschiedensten Inszenierungen und eingesprungen. Und es gibt dann für den dritten Akt immer die Entscheidung, gibt es ein neues Kostüm oder ist sie so schnell auf der Flucht, dass sie sozusagen über ihr Abendkleid noch etwas überwirft. Also das sind halt so diese kleinen Fragen, wenn sie sich bewegt. Und sie hat dann gemeint, sie hätte gerne eine Lederjacke. Und jetzt kommt sie, hat sie Sneakers, eine Jeans und eine Lederjacke an und das steht ihr unheimlich gut. Und sie fühlt sich, glaube ich, auch sehr wohl in all dem.
Und die Pistole.
Und der Pistole, ja. Also, und eine Reisetasche.
Und darin lässt er sich auch relativ gut springen.
Ja, genau. Was, und schießen.
Was den Sprung angeht, gibt es da bei Ihnen Matratze, Trampolin oder wohin springt Tosca am
das
Ende?
Das wird eine Überraschung sein. Das müssen
Sie. Okay.
Nein, es ist ein Krimi, es ist ein wilder, ein Western.
Ein Film noir.
Ja. All you need noir, ja.
For a movie is a girl and a gun. Das hat doch
immer Jean-Luc Godard gesagt.
Ja, genau.
Ja.
Und es gibt auch zwei zusätzliche Bilder, die es eigentlich in Tosca nicht gibt.
Und es gibt auch zwei Auslegungen, die es üblicherweise nicht gibt, die aber im Libretto genauso vorgesehen sein könnten und wo die Musik eigentlich das auch miterzählt. Das hat der, wird der Michael Sturminger auch völlig eine neue Interpretierung sein. Und aber gleichzeitig sind wir sehr klassisch und ganz bei der Geschichte, beim Alten.
Was sind denn das für zwei Bilder, die da neu sind?
Es gibt wir machen eine Art Prolog. Also was vorher passiert, erzählen wir kurz bevor der erste Auftakt.
Erzählen die Flucht Angelottis. Also er war ja gefangen genommen, ist geflüchtet. Und dann gibt's ein Bild, obwohl das ist eigentlich keine eingeschobene, das ist das Schäferbild. Also das Bild von dem Schafjungen zwischen dem zweiten und dem dritten Akt, das ist so außerhalb. Dieser Gesang ist so außerhalb und der war so interessant und da haben wir uns ganz lang überlegt, was ist das eigentlich? Warum singt dieser kleine Bub da dieses Lied?
Und was könnte das sein?
Und aus dem heraus hat sich dann eigentlich auch in der Konzeption noch einiges entwickelt. Aber das kann vielleicht der Michael noch sagen.
Also sollen wir ihn dann noch fragen? Aber vielleicht können Sie ja ganz kurz sagen, warum dieser Junge, der Hirtenjunge, singt. Was ist Ihre Deutung denn?
Warum der singt?
Ja, was es zu bedeuten hat?
Wie haben wir das aufgelöst?
Es hat auch so eine Bewältigung von Angst oder von Sehnsucht.
Ja, das ist so offen und vieldeutig. Es ist wie ein offenes Kunstwerk. Das ist so zwischendrin wie ein Stück von außerhalb. Wie eine Pause oder ein.
Ich finde, es ist aber auch immer irrsinnig wichtig, wenn man was ansieht, dass nicht alles erklärt ist. Dass es auch was gibt, was irgendwie offen bleibt. Also für jeden Einzelnen, der sich das anschaut und dem sich dann auch was erschließen kann, sozusagen nur für sich selber, weil
das nicht ausformuliert
ist. Das wäre etwas, was nicht ausformuliert ist, und das finde ich, sind schon immer die interessantesten Sachen, wenn sich einem was man nicht, also auf einer Tafel steht, das ist es jetzt, wie auf einer Schultafel, sondern wenn sich einem was erschließt. Und ich glaube, wenn es ein Bild gibt, dann kann sich einem auch etwas erschließen, ohne dass man etwas mit Worten erklären kann. Genauso wie Musik auch etwas erschließen kann, was man niemals mit Worten. Die Sprache ist die Krücke.
Ja. Und das löst bei jedem vielleicht was anderes aus.
Ja, aber man könnte natürlich, wenn man es so vom Text und liest und die Musik hört, könnte es auch ein wie ein Nachruf ein auf den toten Skapier sein oder wie eine Sehnsucht nach die der vielleicht mal hatte als Kind, bevor er wirklich der böse wurde, und oder so ein, ja, es hat natürlich mit dem Tod des Skapiers vorher zu tun.
Naja, aber es kann auch, die Vorahnung des Todes von Cavaradossi sein.
Ja, das ist eben so schön offen. Also das haben wir auch sehr viel diskutiert.
Sind Sie denn der Meinung, dass die Tosca so erfolgreich und immer noch so beliebt ist, weil am Ende alle Hauptpersonen tot sind, oder ist sie es trotzdem alle Personen tot sind, ist sie so erfolgreich geworden?
Oder lustige Frage.
Na, ja, aber es ist doch erstaunlich. Sowohl als auch, nicht? Weil, ja. Und es ist so eine Verismo-Arbeit, das ist einmal das Spannende. Es ist genau festgemacht, es war dann und dann, dort und dort, und diese Geschichte wurde mehr oder weniger geschrieben, dass sie mit der wirklichen Historie sich völlig zusammenfindet. Und diese
Geschichte gab es nicht, die ist frei erfunden.
Das meine ich.
Der politische Hintergrund stimmte,
und die Geschichte wurde erfunden. Ja. Und ist eine spannende Dreiecksgeschichte, die immer verschieden auch auslegbar ist, mehr oder weniger.
Na, genau das ist das Tolle an der Geschichte, dass alle drei Hauptpersonen am Schluss tot sind.
Ja. Das glaubt man ja gar nicht. Ja.
Nee, aber ich meine, Romeo und Julia sind auch beide tot.
Ja.
Also, und ich meine, das sind nur zwei der erfolgreichsten, berühmtesten Liebesgeschichten oder Geschichten überhaupt. Ja. Mhm. Aber hier sind es gleich drei. Mhm. ich habe in der Süddeutschen mal gelesen, in einem Artikel über einen Ausstatter, der Regisseur ist sein Schicksal, stand da. Ist es jetzt, also hat der Regisseur dann das letzte Wort, oder ist es bei Ihnen dreien, läuft das ganz?
Naja, es gibt natürlich auch Bühnenbildner, die autarker oder abgesetzter von der Regie arbeiten als wir, zum Beispiel also Katrin Brack oder so, die macht ihr Bild und dann muss der Regisseur halt schauen, was er da drinnen inszenieren kann.
Bert Neumann hat auch so oft manchmal Neumann so gearbeitet. Auch,
Oder gibt, und wir arbeiten aber sehr eng mit den Regisseuren immer zusammen und entwickeln die Dramaturgie, also auch mit den Dramaturgen eben, und entwickeln das sehr in enger Absprache. Und natürlich geben wir schon der Regie und Dramaturgie nach, weil wir finden, dass das noch das stärkere Argument meistens ist. Wobei wir natürlich auch oft nicht nachgeben und finden, es muss so oder so sein.
Ja, aber es hat dann, also ich meine, wenn man die Sachen oder die Dinge bespricht, dann hat es auch immer eine logische Folge. Also es geht ja nie um Recht behalten, sondern es geht ja immer darum, das Richtige zu finden.
Die Sache zu verbessern.
Und wenn man immer davon ausgeht, dann wissen, also meiner Erfahrung nach auch mit anderen Regisseuren, wenn es das Richtige ist, dann wissen es dann alle. Das weiß man dann, dass das jetzt so gut ist. Und dann gibt es natürlich immer weiche Punkte, wo man sich nicht sicher sein kann, noch bevor man es auf der Bühne gesehen hat. Manche Dinge bewahrheiten sich dann, bei manchen merkt man, da gibt es noch ein Problem. Aber es gibt auch Punkte, wo man genau weiß, dahin soll es gehen. Also wo man dann so überzeugt ist davon. Und wenn dann das alle sind, dann ist es meistens ganz richtig.
Obwohl man ja manchmal an einer Sache hängt, die man sich ausgedacht hat.
Ja,
und sich dann auch
sentimental sein. Das ist irgendwie.
Ja, das ist so wie, wir haben im Studium schon gelernt, dass Entwerfen heißt Verwerfen. Mhm. Weil es kommt, also je mehr man dann auch gehen lässt, desto mehr kommt auch wieder Neues nach ihm. Also es ist ja, man muss die Dinge und den Entwicklungsprozess im Fluss halten und kann gern irgendwelche Ideen, die man hatte, dann wieder Obwohl, es ist ja dann oft, das muss man jetzt kurz noch dazu sagen, man kommt dann oft nach langem Umwegen wieder zurück zu den ersten Ideen und dann sind sie aber dann noch besser.
Darf ich jetzt noch fragen, wie die Zusammenarbeit mit John Malkovich war?
Sehr gut. Das ist ein ganz toller, kreativer, lieber Mensch.
Und klug.
Und klug, ja.
Und er entwirft ja auch Modelinien.
Mhm. Ja, tolle Sachen.
Ja. So tolle Herrenkollektionen macht er. Ganz tolle Herrenkollektionen. Ganz schöne.
Und wie haben Sie ihn kennengelernt?
Der Michael hat ihn kennengelernt.
Ja. Also. Und dann haben Sie ihn dann über?
Und dann haben wir ihn über den Michael kennengelernt, ja.
Jetzt haben Sie an vielen Häusern gearbeitet. Marinsky Theater, Theater an der Wien, Jedermann gemacht, Bregenz auch. Mhm. Und was ist das Besondere hier in Salzburg?
Dass man wirklich mit so hochqualifizierten Leuten, also wie so einem tollen Orchester, so tollen Sängern zusammenarbeiten kann. Das ist, glaube ich,
und das ist ganz großartigen Dirigenten auch
noch. Und einem großartigen Dirigenten. Nein, aber ich meine, jemand, der Anja Hateros, dass man das hören darf, ist schon,
dass man da dabei sein darf,
ein großes Privileg.
Ja. Sind Sie sehr nervös vor der Premiere oder ist man eher im Vorfeld nervös?
Wir sind, glaube ich, eine der wenigen Teams, die sich immer auch in die Premieren hineinsetzen, weil wir das dann sehen wollen. Weil es gibt viele Teams, die sind so nervös, dass sie nicht in die Premiere hineingehen, sondern irgendwo in der Kantine sitzen und fiebern. Aber das sind wir eigentlich nicht. Wir sind eher, wenn vorher, nervös.
Ja, vorher.
Lesen Sie Kritiken?
Ja, sicher, natürlich. Wir lesen das und vergessen sie aber danach auch wieder.
Gibt es eine bestimmte Szene, wo Sie beide persönlich sehr gespannt auf die Reaktion des Publikums sind?
Die ganze Zeit. Das ist so dicht und ist so spannend und es geht so Schlag auf Schlag.
Ja, ich glaube auch, es wird irrsinnig spannend sein und die Zeit wird im Flug vergehen und ich glaube gar nicht, dass man auf irgendwas Besonderes wartet, sondern es ist die ganze Zeit so viel zu sehen und so viel tolle Musik zu hören.
Ja, wie viele man dann Formate setzt. Ja, der Anfangsmoment wird schon gut sein. Also da bin ich eigentlich...
Anfang ist vielleicht spannend.
Da bin ich wirklich neugierig, wie das Publikum reagiert oder wie das, weil das war noch nicht da.
Aber das wird auch so schnell vorbei sein, dass... Das ist
aufgescheucht.
Ja, das waren die Don Martin Supersets, Renate Martin, Andreas Donhauser. Schön, dass Sie da waren. Danke.
Ja, sehr gern. Danke Ihnen.
Dankeschön.